Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen zu Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was alle denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Hallo, hallo zu dieser endlich mal wieder Solo-Folge von uns. Oder Solo ist es ja nicht, es ist eine Doppelfolge ohne Gast. Heute nur wir beide. Ist auch mal wieder schön.
Auf jeden Fall. Hatten wir eigentlich ja auch früher geplant, aber wie es immer so ist, kam das Leben dazwischen. Aber jetzt sind wir wieder hier. Und was ist gerade so los in der Buchbranche? Darüber wollen wir heute natürlich wieder mit euch sprechen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist nichts los, ganz ehrlich. Also
sind wir schon im Sommerurlaub?
Ich weiß nicht, also da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wir haben irgendwie den Eindruck, die Verlage sind so zwischen Leipziger Buchmesse, Ostern, Verlagsvorschauen, VertreterInnenkonferenzen, dass sie einfach komplett in so einem Loch verschwunden sind und da kriecht ganz selten mal jemand raus.
Ja. Ich wäre so gerne bei so einer VertreterInnenkonferenz. Ich glaube, das ist unfassbar spannend, um ehrlich zu sein. Also ich meine, alle sagen immer, dass es total langweilig ist. Man hört ja auch von den Verlagen immer so, wieder VertreterInnenkonferenz, bla bla. Aber ich glaube, ich fände es richtig spannend, das mal so mitzumachen. Ich meine, da wird ja das Programm auch entschieden, ne? Also,
I mean. Ja, ich glaube, wenn man einmal dabei ist, ist auch geil. Aber ich glaube schon, irgendwie, wenn die dann 3 Tage einfach so komplett out of order sind oder 5 oder wie lange die das machen. Ja, ich glaube, das und dann halt immer oder oft mittlerweile vorm Bildschirm stelle ich mir schon auch in Teilen ungeil vor. Aber ja, wenn uns mal jemand einladen will, genau, ladet uns doch mal ein und dann setzen wir uns rein und dann berichten wir live davon, wie langweilig es wirklich ist. Ja. Ja, aber Stichwort Verlagsvorschauen, da sind ja wieder einige jetzt rausgekommen. Also ich freue mich gerade auch sehr, weil wir beim einen oder anderen Verlag mittlerweile ja auch aufgenommen wurden in den Presseverteiler. Das heißt, wir dürfen schon vorab sehen, was so kommt und dürfen auch dann Wünsche äußern. Also mein Traum ist wahr geworden, ich kann eigentlich hier Schluss machen. Ciao, ich habe alles erreicht im Leben.
Das ist so niedlich. Caro entdeckt langsam die BloggerInnenwelt. Das ist so schön. Ja. Weil ich meine, für mich, also das ist schon was Besonderes. Ich will das jetzt gar nicht so runterspielen, aber ich mache das halt schon viel länger irgendwie so. Und jetzt bist du aber auch so in dieser ganzen Szene plötzlich drin. Und jetzt kriegst du deine ersten Verlagsvorschauen geschickt. Das ist ganz aufregend. Überleg mal, du könntest den neuen Fourth Wing zum Beispiel, also den neuen Rebecca Jarros, das neue Rebecca Jarros Buch einfach anfragen als Rezensionsexemplar.
Ja, DTV, hallo, hier bin ich. Gute Überleitung aber, weil es gibt ja also es gab ja viel Aufregung jetzt, weil es ja tatsächlich Ende November erscheint ja ein neues Buch aus dem Imperian Universum. Nicht Buch 4, sondern irgendwas anderes, ne? Ja gut, ich meine, Buch 4 wird ja dann auch kommen, aber klar, irgendwie denkt man sich, schreibt doch einfach jetzt Buch 4 zu Ende, statt das, was da kommt, weil ich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde es auch so ein bisschen weird, weil ich es mir natürlich angeguckt habe, es gibt ja natürlich noch kein Cover, es gibt natürlich noch keinen Titel, sondern immer nur, hier ist was aus dem Imperium-Universum, nicht Buch 4, es sind 100, ich muss noch mal gucken, 176 Seiten, meine ich. Und kostet halt 28 Euro. Also.
Strong.
Ja, also ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich weiß auch nicht, also wir haben ja auch schon drüber diskutiert, was es sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt irgendwie ein besonderer Point of View ist. Aber ja, also was soll das sein? Und will ich es kaufen für 28 Euro, frage ich mich die ganze Zeit. Ja, ich werde euch teilhaben lassen. Also ich habe es auf meiner Merkliste natürlich stehen, ich habe es aber noch nicht vorbestellt. weil ich erstmal gucken möchte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es mir nicht doch kaufe, ne? Aber ich möchte so ein bisschen mehr wissen, bevor ich es kaufe, sagen wir es doch mal so.
Sind wir ehrlich, du wirst es als Erste kaufen am Erscheinungstag mindestens.
Ja, natürlich.
Lieber DTV-Verlag, vielleicht könnt ihr der armen Caro auch aus der Patsche helfen, heißt es so? Ja, ne? Schon. Mhm. Vielleicht könnt ihr ihr helfen und ihr das Buch vorab schon schicken, dann kann sie es schon lesen. Und ich glaube, ich nehme das zum Anlass, um Onyx Storm zu lesen.
Also wenn das mal noch passiert, ne? Also wenn ich endlich offen mit dir sprechen könnte über alles, was mich da so umtreibt, das wäre schön.
Das Ding ist ja, sie hat ja jetzt nicht Buch 4 announced. Also warum sollte ich Onyx Storm lesen? Warum sollte ich mich in dieses emotionale Loch begeben, in dem du seit einem Jahr hängst?
Warum länger als einem Jahr. Ja, nee, ja, verstehe ich total. Also, ich finde es total smart, dass du so vorgehst, weil ich gehe ja bei allen anderen Reihen, soweit es möglich ist, auch so vor. Ne? Also ich lese ja fast oder viele Sachen, nicht nur, das stimmt nicht, aber ich lese viele Sachen oder kaufe die eher, wenn schon zumindest einige Teile da sind, weil die Cliffhanger halt einfach richtig krass sind teilweise und ich da auch viel vergesse. Und gerade jetzt hier bei der Empyrean Series ist ja so, dass Leute da seit dem Onyx Storm eigentlich erschienen ist, jedes Wort ja auf die Goldwaage legen und man ja auch alles wieder vergisst. Ne? Also von daher finde ich das, vielleicht hätte ich es auch so machen sollen. Habe ich aber nicht. Jetzt habe ich den Salat und jetzt gucken wir mal, was Ende September passiert. Und nochmal zurück, vielleicht zu den Verlagsvorschauen, die jetzt rauskamen. Also das ist ja natürlich ein Buch, das ich dann natürlich extrem auf dem Schirm habe. Hast du irgendwas gesehen, jetzt mal abgesehen von Sarah J. Maas, die ja überall auch jetzt natürlich rot aufblinkt bestimmt, worauf du dich schon freust?
Nee, aber das kann ich dir auch sagen, woran es liegt. Ich habe mir die, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so genau angeschaut. Also ich bin einmal durch die von Drömer so durchgerusht, ganz kurz.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Weil ich zelebriere das immer so. Ich habe dann immer so einen Tag meistens am Wochenende, wo ich mir wirklich alle Verlagsvorschauen angucke und mir das alles rausschreibe. Also gebt mir vielleicht noch so ein, zwei Wochen und dann reden wir nochmal drüber. Und dann passiert das. Das einzige Buch, auf das ich mich gerade aus offensichtlichen Gründen sehr freue, ist Hot Chocolate and Peppermint oder so. Also das neue Kira Pro Buch, genau. Machen wir es kurz. Zur Buchmesse wird es erscheinen und ich, bin halt jetzt ultra, offensichtlich. Also, und ja, ich möchte, dass es da ist. Und eigentlich möchte ich auch nicht, dass es da ist, weil es wird das letzte Buch aus Laura Wilby sein. Ja, ich weiß auch nicht. Aber das hat mich nachhaltig irgendwie beschäftigt. Da bin ich immer noch ganz... Haben wir eigentlich im Podcast schon drüber gesprochen, über das Buch?
Nee, nicht so wirklich. Nee, also ich habe es ja auch noch nicht gelesen, aber... Also du kannst ja jetzt trotzdem drüber sprechen. Wir können auch sagen, ich nehme es mir jetzt vor. Also es steht hier oben, ne? Ich wollte es ja nicht lesen, weil ich nicht wollte, dass es dann zu Ende ist. Ich finde halt, also keine Ahnung, ich bin bei ihr halt eigentlich da, glaube ich, relativ entspannt, weil wir haben ja auch schon andere Sachen von ihr gelesen, die nicht jetzt aus dieser Reihe stammen. Und die haben uns ja auch super gut gefallen. Ne? Also,
voll.
Da ist es irgendwie, glaube ich, nicht so, dass ich jetzt so krass trauern würde um Laura Wilby, sondern ich glaube, ich fände es halt dann einfach auch geil, wenn wieder eine neue Serie anfängt.
Ja, Caro hat den neuen Teil noch nicht gelesen, wir merken es immer wieder.
Ja, nee.
Deshalb kann sie auch solche naiven Aussagen treffen. Aber nee, ist schön, ich lasse dich einfach in deiner Bubble sitzen und wir reden darüber, wenn du es gelesen hast. Und vielleicht bleiben wir auch gemeinsam danach. Oder reden darüber, warum Bienenkostüme bei Männern so sexy sind. Aber das ist ja ein anderes Thema. Genau. Wir lassen dich einfach in deiner heilen Bubble, so wie du mich in einer nicht gelesenen Onyx Storm Bubble lässt. Und dann schauen wir mal, was wird.
Ich finde das aber auch gut. Also ich finde, jeder muss auch irgendwie so ein bisschen... Ne, jeder kann schon so ein bisschen leiden, aber irgendwie, wenn man nicht nur leidet, ist auch geil.
Bisschen Delulu ist immer gut, aber nicht zu viel.
Das sind wir eh immer, habe ich das Gefühl.
Das könnte auch ein neuer Folgentitel werden, bisschen Delulu.
Ja, schön, dass sich das immer so ergibt dann schon nach knappen 10 Minuten. Mhm. Ja, genau, also wir stellen fest, wir sind in diversen... Bubbles unterwegs. Wir leiden unterschiedlich. Es passiert wenig. Also, wobei man auch sagen muss, eigentlich passiert bei uns ziemlich viel, aber über manche Sachen dürfen wir auch noch nichts verraten, dürfen wir noch nicht reden.
Jetzt bist du wie so ein Influencer, der sagt, oh, ich habe ganz viele coole Sachen, aber ich darf darüber gar nicht reden.
Ja, wie gesagt, ne, ich bin ja jetzt hier voll drin. Ich gehöre jetzt hier zu denen, die so anteasern und so. Aber eine Sache können wir später dann noch erzählen, aber zuerst haben wir uns gedacht, da ja irgendwie nichts los ist, reden wir mal über ein Thema, das also ich auf jeden Fall spannend finde. Und zwar wollen wir so ein bisschen drüber diskutieren, warum wir uns emotional an diese fiktiven Beziehungen binden in den Titeln. Ne? Also wir haben es ja gerade schon gesagt, wir leiden. Es gibt so Paare auch, bei denen man mehr mitleidet als bei anderen. Es gibt so welche, ne, dann schlägst du das Buch zu, es war ein gutes Buch, aber denkst du so, ja, okay, kann ich abhaken. Und dann gibt es welche, die einfach, ja, die uns nachhaltiger beschäftigen. Ne? Wir wissen ja natürlich, also Delulu hin oder her, aber wir wissen natürlich, dass die Beziehungen fiktiv sind und nicht real. Unser Gehirn behandelt sie aber anders.
Das ja. Für mich sind die alle ganz real. Ich kann da auch nicht so trennen. Ich will verstehe, auch gar nicht trennen.
Verstehe. Ja, aber ne, also so die Frage ist ja irgendwie, wann wird aus diesem, ich habe das gern gelesen, so ein totales emotionales Investment. Ich weiß nicht, hast du so eine Trennung in dem Buch, die dir irgendwie, wo du immer noch drunter irgendwie leidest oder irgendein Paar, wo du sagst, die finde ich einfach geil, von denen will ich wieder mehr lesen? Oder hattest du sowas oder kannst du da recht schnell mit abschließen?
Ich komme jetzt wieder mit Kira Groh um die Ecke.
Das war eine rhetorische Frage.
Ansonsten lese ich ja gerade aber auch oder rereade Das Reich der Sieben Höfe. Und ich muss sagen, ich bin drin in der Dreiecksbeziehung. Ich bin drin in allem, was da passiert. Aber es ist jetzt keine Beziehung, die ich mir selber wünsche. Das sage ich auch. Also das sind jetzt keine Männer, wo ich sage, boah, so einen Mann hätte ich auch gerne, weil die doch, also und je öfter man es jetzt liest und je öfter wir irgendwie auch drüber sprechen, du merkst schon, die sind nicht so gesund, wie sie sein sollten.
Oftmals so, also, nicht, nein.
Ja, und das fällt mir halt immer wieder auf, gerade wenn man es dann irgendwie neu liest und wenn man auch vielleicht mal nicht mit so einer rosaroten, ich habe das gelesen, da war ich 17 oder so, 16, 17, also mit so einer rosaroten Teenagerbrille da drauf guckt, sondern so ein bisschen mal abseits vom Delulu. Aber ich sag's, wie es ist. Eine Kira Groh schafft es echt immer wieder, dass ich denke, ja, so einen Mann würde ich auch nehmen. Weil die einfach so authentisch sind. Und ich glaube, da gibt es aber viele AutorInnen, die da auch reinschlagen in diese Kerbe. Jetzt habe ich auch mit Lily Lucas angefangen. Sehr stolz auf mich. Ich bin ja noch nicht so weit. Aber auch da denke ich mir, ach, das sind aber nette Männer. Die sind aber schön. Die gefallen mir. So, auch eine Katinka Engel oder so, wo du einfach das Gefühl hast, die sind irgendwie mit sich im Reinen, die haben so ihre Themen, die sie mitbringen, das ist ja auch völlig in Ordnung, die hat ja irgendwie jeder, aber das sind nicht so schwere Themen, wie das manchmal in der Fantasy ist, wo du so das Gefühl hast, boah, weiß ich nicht, das Reich hängt davon ab, dass dieser Mann jetzt heiratet oder dass dieser Mann irgendwie die Welt rettet, so, das finde ich irgendwie, das weiß ich nicht, da bin ich inzwischen auch manchmal, dass ich eher die Augen verdrehe und mir denke, okay, ja, von dir hängt jetzt die Welt ab, Zane, ist klar.
Entschuldigung?
Nee, aber ja, sind aber wir ehrlich, es ist doch ein bisschen so. Also ich verliebe mich seltener in Fantasy-Männer, muss ich sagen, als in so stinknormale Lower Welby-Bewohner von so einem kleinen Pupsdorf irgendwo in ich weiß nicht mal wo.
Ja, ich glaube, da gibt es echt einen großen Unterschied zwischen der Romantasy und New Adult, sage ich jetzt mal. Einfach, weil, wie du schon sagst, ja, also die, gut, in der Romantasy, da sind diese Typen ja auch immer 500 Jahre alt, ne? Die haben da schon viel mitgemacht. So ist klar, dass die so ein großes Päckchen zu tragen haben. Und die gehen da unterschiedlich gut auch damit um. Und ich finde, auch gerade da hat man, in der Romantasy hat man oft so diese Tendenzen, die man auch ein bisschen too much finden kann, ne? An Beschützer oder an ja, doch, gerade vor allem dieser Beschützerinstinkt, aber so dieses, ja, auch dieses, also ich lese ja gerade Jennifer Armentrout, geiler Name übrigens, finde ich immer noch, wenn ich den laut ausspreche.
Liest du Obsidian oder was?
Nee, die Liebe kennt keine Grenzen, heißt die auf Deutsch. Also diese Blood and Ash-Reihe. Bin bei Band 3. Und weiß ich nicht, da die beiden, die feiern sich, oder er feiert sie immer so ein bisschen darauf ab, dass sie, also klar, sie ist so eine typische Romantasy-Heldin und die hat gelernt, auch sich zu wehren und zu kämpfen. Gerade jetzt auch mit, also so klassisch mit dem Schwert und dem Dolch und so weiter und so fort. Und das ist mir immer ein bisschen too much, wie er sie da abfeiert darauf, dass sie da irgendwie auch so ein bisschen brutal ist, ne, und gewaltbereit, wo ich mir manchmal denke, also weiß ich nicht, wenn es jetzt darum geht, klar, da hat einer jetzt einen Verrat begangen, also irgendwie ist es dann klar, dass sie den killt. Und dann denke ich mir, ja, weiß nicht, also vielleicht wäre auch mal eine andere Herangehensweise möglich. Und man müsste es jetzt nicht so auf die Spitze treiben, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist schon in diesen Romantasy-Geschichten noch, da legen die nochmal eine Schippe drauf und da kann man auch manchmal, finde ich, die Augen verdrehen. Ne? Und das ist manchmal klar, die haben dann alle diese übernatürlichen Kräfte und so, ja. So, das muss man, glaube ich, muss man für sich einfach richtig einordnen. Und ich kann es total nachvollziehen, dass du auch sagst, so ein ganz normaler, gesunder Typ, weil das sind die halt in den New Adult Geschichten eher, der hat es mir eher angetan, als jetzt hier einer, der, wie gesagt, so ein bisschen, dessen Päckchen wirklich groß ist, aber in Romantasy Geschichten gibt es halt keinen Therapeuten. Da gibt es halt den besten Kumpel vielleicht, ne? Ja, sollte mal geben.
Titel. Ich muss mir das aufschreiben.
Sollte es mal geben, denke ich mir manchmal. Aber gibt's halt nicht. Und dann, ne, dann haben die da ihren besten Freund, der sie so ein bisschen supportet, morally und so. Und na, ist alles gut. Aber also ist, glaube ich, so ein wesentlicher Unterschied. Und deswegen kann ich es total nachvollziehen, dass du sagst, die haben es dir eher angetan. Und es geht mir auch so, ganz ehrlich, weil ich halt finde, da ist doch nochmal eher ein Bezug dazu da, als jetzt zu, oder ein persönlicher Bezug, den man vielleicht herstellen kann, einfach weil die nicht so weit weg erscheinen, wie, ne, wie jetzt ein Zeden oder wer auch immer. Und weiß ich nicht, wie ist es denn bei dir bei den, also jetzt haben wir über die Männer gesprochen, aber bei den Frauenfiguren? Also hast du da auch so das Gefühl, sind dir da manche näher als andere?
Ja, schon, definitiv. Also ich finde das da ähnlich und ich glaube, also ich habe das auch bei Filmen, jetzt wenn wir so drüber reden, wird mir das auch bewusst. Also auch wenn ich jetzt so einen Fantasy, weiß ich nicht, wenn ich Thor gucke oder Game of Thrones oder so, da habe ich immer das Gefühl, die Frauen sind so diese, ne, wie du es gerade beschrieben hast, diese starken Heldenfiguren, die irgendwie mit Drachen kämpfen und keine Ahnung was alles tun. Und die Männer sind alle so Thor. Die sehen einfach hot aus und du denkst dir so, ja, sieht schon cool aus, aber da ist halt nicht so viel dahinter. So, wohingegen ich wirklich, also ich bin ja gerade so ein bisschen irgendwie auch in meiner Cozy-Era, habe ich das Gefühl. Also ich kann immer mehr damit leben, wenn Bücher wenig Spice haben. Ich finde das erstaunlich. Ich finde das auch eine spannende Beobachtung bei mir.
Ja.
Also auch Kira Groh hatte jetzt zuletzt schon spicy Szenen, aber sehr, sehr schöne Szenen. Also das waren jetzt nicht so auf die 12 und keine Ahnung, der CEO, der sie irgendwo in seiner Blackbox da gefangen hält, sondern das war halt irgendwie alles sehr schön. Und das sind so Figuren, ja, da lebe ich mit. Und ich muss ehrlich gesagt auch gerade sehr auf den Heated Rivalry denken, weil das für mich irgendwie auch gerade so das beste Beispiel dafür war, wie schön auch männliche Figuren gerade erzählt werden können. Weil ich finde, die Frauen werden oft schön erzählt. Also die sind oft so relatable, ne, weil du so das Gefühl hast, okay, die sind so mit meinen Themen beschäftigt und die haben vielleicht Sachen, mit denen kann ich mich mal mehr, mal weniger identifizieren. So, ich bin jetzt auch keine Räuberin oder so, die dann irgendwie den Palast ausraubt von irgendeinem Herzog, aber das sind so Struggle irgendwie, wo du das Gefühl hast, du bist da so ein bisschen dran und das ist ja auch oft von Autorinnen erzählt, wo du einfach merkst, okay, die Themen, die sind mir einfach schon vertraut. Aber bei den Männern habe ich ganz oft echt so ein Problem mit, wo ich denke, was bist du denn für einer? So, also das ist dann immer so diese, ne, diese Faszination irgendwie, die du hast und die du auch als Leserin dann hast, wenn du das liest, die du ja auch bei einem Christian Grey oder so hast, wo du sagst, wow, was für ein cooler Typ. Aber würde ich den jetzt ernsthaft kennenlernen wollen? I doubt it. Würde ich mit dem jetzt wirklich irgendwie einen Abend verbringen wollen? Ich glaube nicht. Und das ist so, wo ich denke, ja, so schöne Männer erzählen. Das könnte noch ein paar Mal öfter passieren, die irgendwie wirklich einfach mit sich irgendwie im Reinen sind und die auch so ein männliches Bild verströmen, wo man sagt, wenn das jetzt ein Kerl lesen würde, der könnte sich auch damit identifizieren. Und er fände es irgendwie auch schön, das zu lesen. Mhm. Ich musste immer so ein bisschen an Ulf denken, unseren Boxer vom Knockout-Event, ja, der uns das Studio zur Verfügung gestellt hat und der dann am Ende da saß und das Buch gelesen hat, dieses lilafarbene Farbschnittbuch und meinte, da sind so viele wichtige Themen für Männer drin, weil er eben aus dieser Profi-Boxliga kommt und so diese Typen auch kennt, die irgendwie alle so ein bisschen emotional am Struggeln sind und irgendwie ihre toxische Männlichkeit noch nicht so ganz gecheckt haben. Und das, ja, das finde ich einfach wichtig, dass sowas immer wieder auch erzählt wird und dass auch vielleicht, und da sind wir jetzt eigentlich in einem ganz anderen Thema drin, aber dass vielleicht auch Männer irgendwann dazukommen, dass sie New Adult lesen, weil es eben auch Bücher gibt, die aus ihren Perspektiven geschrieben sind, mit ihren Themen, mit ihren Struggeln, weil es ist ja nicht so, dass nur wir Frauen irgendwie ständig strugglen und irgendwelche Themen mit uns rumschleppen, sondern die Männer haben die ja ganz genauso und darüber wird halt nie gesprochen. Deshalb,
ja zumal, also ich glaube, um nochmal da kurz darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, dass die Frauen eher relatable sind, ich glaube, das liegt auch daran, dass du ja natürlich immer einen weiblichen Point of View in den Büchern hast. Ne, es gibt ja, ja Bücher, da hast du dann, da wechselt es ab, da hast du mal den Mann, mal die Frau und dann, finde ich, kann man sich da auch eher reinfühlen und reinlesen. Wenn du jetzt vor allem, aber also wenn der Point of View fehlt, dann ist es natürlich irgendwie schwierig, das im Text alles so zu erklären, wie es vielleicht manchmal notwendig wäre. Es ist mir jetzt bei der Reihe aufgefallen, die ich gerade lese. Da ist es so, also da gibt es auch keinen männlichen Point of View. Da ist es, also bisher, kann sich natürlich noch ändern, aber da ist es so, dass sehr häufig der weibliche Point of View nochmal, also die fasst ganz oft nochmal Sachen zusammen. Also Sachen doppeln sich. Das habe ich so auch noch nie gelesen. Also ich habe so das Gefühl,
das ist
die Autorin. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil die Autorin, habe ich das Gefühl, lässt sich Zeit. Du wirst nicht so durch die Geschichte gerusht, sondern du folgst echt so ihren Gedanken, wo sie nochmal durchgeht, so, weißt du, wie man es vielleicht manchmal am Ende des Tages macht. Auch wirklich, was war heute los, was ist passiert, das, wie ordne ich das ein, was schließe ich daraus vielleicht. Und das passiert ja auch nicht so häufig und ich glaube, diese beiden Punkte führen dazu, dass man oft auch bei den Typen irgendwie denkt, was ist mit euch los? Und gerade halt in der Romantasy ist es einfach so, ne? Also wenn ich so dran denke, also bei Rebecca Yarros ist ja so, da gibt's so exklusive Point of Views von Zayden ab und zu, die auch hoch gehandelt werden, weil es halt dann gerade spannend ist, was er denkt, ne? Und weil sie das auch so schreibt, dass du so Szenen hast, wo du dann, also die kennst du aus ihrer Perspektive und dann kommt am Ende des Buchs nochmal die gleiche Situation aus seiner. Und dann checkst du halt, wie er das wahrgenommen hat und zwar ganz anders, als sie das eingeschätzt hat und du selber auch, als du es gelesen hast, weil bei ihr ist ja auch ein großes Thema, bei Rebecca Yarros ist ja ein großes Thema, so dieses, wie sehr vertraust du dem Text und demjenigen, der es übersetzt hat und was er dir zugänglich macht, ne? Und das ist ja also da nochmal besonders der Fall.
Ich glaube auch, dass diese pseudofiktionalen Beziehungen auch zwischen den LeserInnen und den ja meist männlichen Charakteren entstehen, weil das, was du gerade beschrieben hast, eintritt. So dieses, du hast die Gedanken von der Protagonistin, du kannst irgendwie auch ihren Gedanken folgen und ganz oft ist es ja so, dass sie sich in den Büchern dann in eine Figur verlieben. Also in der Regel passiert das in der Romance so, dass du halt wirklich auch von dem Moment, wo sie quasi Single ist, dabei bist und ihre Gedanken und ihre Steps erlebst, die ja mal besser und mal schlechter beschrieben sind, bis zu dem Punkt, wo sie halt diese Beziehung mit dem Typen eingeht. Und du hast ja dann auch ganz oft so diesen Moment von, ach, jetzt küsst euch doch endlich, jetzt macht doch endlich mal so. Und ich glaube, das passiert wirklich genau dadurch, dass du diesen POV hast von die weibliche Figur, in deren Kopf du reingucken kannst und dann ab und zu aber auch die männliche Figur, was es ja dann irgendwie auch rund macht, wo du dann auch als Leserin oft mehr weißt, als vielleicht die Protagonistin weiß. Und ich glaube, das macht es dann irgendwie auch, dass du dich dann wirklich in diese Figuren verlieben kannst und dass du da irgendwie sitzt und dir denkst, ja, so eine Beziehung hätte ich auch gerne, weil das natürlich auch immer alles so rosarot beschrieben ist. Wer ist denn dein Roman Empire eigentlich? Wenn wir jetzt ja nochmal ganz kurz an den Anfang gehen, welche Figur, welche Beziehung findest du so richtig, richtig gut?
Richtig, richtig gut. Also ich muss irgendwie
oder
dann...
Wer lässt dich nicht los?
Also ja, wer mich nicht loslässt, und ich glaube, da gehöre ich, also da bin ich eine von wahnsinnig vielen, ist so diese Dynamik aus Das Reich der Sieben Höfe zwischen ja. Tamlin und ihr. Ne? Also das ist ja so, also das ist ja so ein so völlig crazy einfach, diese Dynamik, die die beiden haben. Ne? Und dass man so, also das habe ich ja neulich schon mal erzählt, ich fand es einfach so krass, wie man im ersten Buch das Gefühl hat, geil, der ist es. Und dann liest du weiter und irgendwann kommt es dir halt komisch vor, ne? Früher oder später. Und dann merkst du, dass sich das komplett verkehrt und also es komplett verkehrt ist dann auch und komplett verdreht. Und ich stelle mir das oder ich hatte das Gefühl, dass ich selber irgendwie in dieser Beziehung bin und dahinter das Licht geführt werde. Also, dass ich das selber so mit durchlaufe und dann wie sie
also,
da irgendwie...
Also, du hast dich selbst auch betrogen gefühlt, also oder hintergangen gefühlt?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man irgendwie an ihre Stelle gesetzt wird und durch die Beziehung so oder durch diese Beziehungsdynamik von irgendwie erstmal ist es natürlich, ich meine, es geht ja auch weird los, ne? Aber man hat erstmal das Gefühl, der ist der Typ, also das passt. Und dann ist es die komplette Hölle einfach. Also man wird da so durchgeführt. Also man wird ja wirklich an die Hand genommen und hat ein Gefühl, dass man das nicht, also miterlebt auf jeden Fall. Nicht selber vielleicht, aber miterlebt. Und dass man dann selber da auch steht und denkt, krass. Und wenn dann diese Hochzeitsszene ist, wo Recent ja dann kommt und du dir denkst, also ich wusste selber nicht, wie ich das finde jetzt erstmal, ne? Und dann musste ich erstmal total reflektieren. Also ich habe mich da so erwischt gefühlt, so als hätte ich selber in diese Falle tappen können ja. Und wäre selber jemand gewesen, dem sowas passiert. Und das habe ich so in so einer Form noch nirgendwo anders einfach gelesen und ich glaube viele andere auch nicht. Und ich glaube, deswegen ist das so ein krasses Ding einfach.
Das ist halt auch relativ besonders, dass sie ja mit einer toxischen oder mit einer nicht guten Beziehung anfängt und dass danach nochmal was kommt. Das ist ja nicht nur diese eine Beziehung in der Reihe, sondern da kommt ja nochmal was. Und du weißt, da wird es doch besser und da wird es auch schöner. Aber ich habe das auch gerade, wenn ich das so lese, das ist so ein bisschen, als würde man so eine Freundin beobachten, die in so ein offenes Messer reinrennt und du denkst dir die ganze Zeit, okay, Girl. Aber das hatte ich beim ersten Lesen natürlich auch nicht. Also da bist du ja auch irgendwie völlig, völlig ahnungslos aufgelaufen. Aber jetzt inzwischen ist es echt so, dass ich denke, oh, come on. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich die ersten Bände einfach überspringe und direkt weitermache. Habe mich jetzt aber dafür entschieden, von vorne anzufangen, um das ganze Erlebnis nochmal zu haben. Aber ja, es ist wirklich so, als würde man irgendwie daneben stehen und so eine gute Freundin beobachten, die da gerade in so einem Love-Triangle drin hängt und das halt auf die ungesündeste Weise, die man so finden kann. Zumindest.
Ja, und man, also ich war auch lange so hin und her gerissen. Also, dass ich echt nicht einschätzen konnte, wer ist es denn jetzt? Also, so, und wo kommt der Typ jetzt her? Und ne, man hat ja dann irgendwie, also klar, finde ich, nachdem man das gelesen hat, ist man irgendwie verbrannt, weil man jetzt extrem, also ich passe halt, also ich bin extrem achtsam, wenn ich lese, einfach weil ich immer denke, so okay, so wie ordne ich das alles ein? Ist das jetzt derjenige? Ich meine, du kannst ja auch, also böse Zungen behaupten, ja, du kannst einfach gucken in der Romantasy, ob er dunkle Haare hat oder nicht, ne, weil es ist wirklich immer der mit den... Ja, also mit, glaube ich, vielleicht einer oder zwei Ausnahmen, aber es sind immer die Typen mit den dunklen Haaren, die dann die richtigen sind und die Blonden, die kannst du ja in die Tonne kloppen.
Okay.
In dem Fall ist
geht
es auch so.
Fürs wahre Leben?
So weit würde ich nicht gehen.
Das würde das aber, Dating doch ein bisschen einfacher machen, um ehrlich zu
ja,
sein.
Ja, also du kannst es ja mal ausprobieren.
I'm sorry, du bist blond. Es geht nicht. Wir können das nicht machen.
Nicht.
Du wirst mich irgendwann brechen und ich weiß es jetzt schon.
Ja, also wenn es so einfach wäre, ja. Aber also in der Romantasy ist es tatsächlich oft so, dass man sich da so ein bisschen entlanghangeln kann und ich mich erwische dabei, dass ich echt gucke, okay, welche Haarfarbe hat der Typ?
Aber also spannend. Ist das mal irgendwie belegt worden, warum das so ist? Also haben wir mit Blond eine negative Assoziation? Finden wir Blond Typen nicht
ist
cool?
Ich glaube tatsächlich, es hat damit zu tun, dass gerade in der Romantasy die Typen halt immer so ein bisschen dunkler, mysteriöser, düsterer sind, eben halt nicht keinen Therapeuten haben einfach. Also, ne? So ein bisschen mehr mit sich rumtragen, was nicht, also jetzt nicht, die sind ja selten reine Green Flags, so wie du es im New Adult hast. Sind sie einfach oft nicht.
Gibt es eine greenflaggige Typ, einen greenflaggigen Typ in irgendeiner Romantasy, wo man sagt, der ist wirklich nur nett, nur süß, nur schön, nur toll? Mir fällt niemand ein.
Nee, hast du nicht. Also du hast immer so dieses, also klar, du hast ja dann immer diesen Fantasy-Anteil und dadurch ist es ja oft so, dass die Typen dann so wie bei Zayden oder so, dass die sich in den Schatten irgendwie bewegen und dadurch hast du ja schon so dieses Morally Gray irgendwie, also ne, weil sich diese Fähigkeiten, die haben, ja oft, also die spiegeln ja oft den Charakter irgendwie wieder. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt und auch, dass deswegen so diese Haarfarbe irgendwie eine Rolle spielt. Das ist meine Theorie.
Wieder was gelernt? Also,
ja, also Theorie, ne? Ich lasse mich da.
Möchte, vertraut Caro.
Ich lasse mich da auch. Wir können da gerne, also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber das ist so das, was ich nach dem Lesen von vielen dieser Reihen jetzt so für mich, ja, das irgendwie so in meinem Kopf jetzt. Und ja, genau, also das, was ich mich halt auch irgendwie manchmal frage, ist, ob wir da, wenn wir diese Geschichten lesen, ob wir da offener sind oder ob wir solche, weißt du, so dieses Morally Gray eher vielleicht an uns ranlassen, eher verzeihen vielleicht auch eher gewillt sind, eben uns davon faszinieren zu lassen, weil wir wissen, es ist ja nur ein Buch. Andererseits beschäftigen einen diese Dynamiken und diese Beziehungsdynamiken ja echt teilweise lange, also eben über das Lesen des Buches hinaus. Und genau, das frage ich mich manchmal, ob wir da, also ich glaube schon, dass es so ist. Ich glaube, dass man halt, weil die Gefahr einfach geringer ist. Also ich glaube, kann man auch wieder einen Bogen zu Dark Romance schlagen. Ne? Da gibt es ja auch die Theorie, dass viele jetzt sagen, ich war vielleicht selber mal in einer toxischen Beziehung und wenn ich diese Bücher lese, dann habe ich wieder die Kontrolle und dann kann ich selbst entscheiden, wann ich das Buch zuschlage und wie weit ich mich da nochmal reinfallen lasse oder wie weit ich das nochmal durchleben kann und möchte. Also das, wenn ich das so übertrage, kann ich das schon irgendwie dafür auch nachvollziehen, ob ich das jetzt, ja, also ich bin ja ein Fan von Therapie und nicht von ausschließlich Selbsttherapie.
Ja.
Aber ja, ich kann den Gedanken dahinter auf jeden Fall verstehen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du auch das Gefühl hast, dass du den Buchfiguren offener gegenüberstehst, als wenn es jetzt eine wirkliche Freundin von dir wäre und du würdest sehen, also ich glaube, dann fände man es halt nicht so geil, dann würde man versuchen einzuschreiten natürlich, ne? Wenn man absolut das Gefühl hat, die rennt da in so eine toxische Beziehung rein.
Ich glaube, man würde das auch viel eher erkennen, weil du ja im wahren Leben so diese ganzen, du hast zwischenmenschliche Geschichten, du hast irgendwie, also du hast nicht nur den POV von der Autorin oder dem Autor, was der oder die uns gerade wissen lassen möchte, sondern du hast ja das Gesamtbild. So, und du kannst die Person ja auch anfassen, du kannst sie irgendwie sehen, du kannst sie in die Augen gucken. Ich finde, das macht schon nochmal viel aus, wenn man so eine reale Person vor sich hat. So, also insofern natürlich, und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, diese Faszination, dass du überlegst, wie kann es jetzt weitergehen, was würde ich an ihrer Stelle machen, was würde ich vielleicht auch nicht machen. Und ja, so einfach diese pseudo-fiktionalen-fiktiven Beziehungen, wo du halt das Gefühl bekommen könntest, das bin ich auch, und dir dann aber überlegen darfst, bis wo du es wirklich sein möchtest. Mhm. So, und das ist ja auch, das haben wir ja auch, wenn wir irgendwie Stars auf der Bühne sehen oder so. Also wenn man ins Theater geht oder so und sich da in die HauptdarstellerInnen verliebt, das ist ja ungefähr das gleiche Gefühl. So, oder in Filmen. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so nur auf Bücher festlegen, dass es dieses Phänomen gibt. Und das haben ja auch ganz viele, also es gibt ja Gründe, warum viele Menschen irgendwie, weiß ich nicht, Justin Bieber oder keine Ahnung, wie noch immer, über ihrem Bett hängen haben. Weil das halt diese diese Beziehungen gibt und weil die ja auch davon geprägt sind, dass du nicht alles über diese Person weißt, dass du irgendwie im besten Fall ein Idealbild von dieser Person dir schaffst und das ist eben oftmals auch, und das ist ja gerade jetzt so in dieser Stars-Welt auch so ein Riesenthema, diesen Gap gibt zwischen, der ist irgendwie unerreichbar und gleichzeitig ist er so nah und trotzdem komme ich nicht ganz an ihn ran. Und ich glaube, das haben wir beim Lesen vielleicht auch ein Stück weit, dass du dir die Figuren anguckst und denkst, okay, irgendwie bin ich ihnen nah und irgendwie habe ich ihre Gedanken bei mir, aber ich komme ja nicht ran. Also ich kann ja, ob ich will oder nicht mit einem Seiden zusammen sein. Es funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch diese Faszination, die da irgendwie ins Spiel kommt, dass du weißt, es ist irgendwie nicht erreichbar und du könntest es aber haben und du kannst es aber nicht so ganz haben.
War das verständlich? Ich finde es auch ganz spannend, dass so, also gerade in der Romantasy, also dass es diese Buchfiguren eigentlich zu Stars geschafft haben, ne? Also das ist jetzt, ja. Es gibt ja auch die ganze Fanart und die Page-Overlays und weiß ich nicht was und irgendwie die Acrylaufsteller und so weiter. Die gibt es ja sogar nicht nur in der Romantasy, sondern eher im New Adult. Aber also, dass irgendwie Buchfiguren es geschafft haben, so einen Status zu bekommen, ne? Also wenn du jetzt einen Seiden in die Bravo packen würdest, also das wäre ja so der, ne, das wäre so der nächste logische Gedankengang, dass das funktionieren würde. Also das finde ich irgendwie schon beeindruckend. Das hat auch kein anderes, das schafft kein anderes Genre und ich glaube, dass es halt auch irgendwie wichtig ist, also dass dieser Fantasy-Anteil da schon irgendwie wichtig ist, weil ich glaube, Legolas fanden viele schon cool früher, ne, im Film. Nicht im Buch, sondern im Film.
Einschließlich mir. Orlando Bloom. Ciao, Kakao.
Ja, ich war eher so Team Aragorn, aber ich finde, dass Herr der Ringe, vielleicht war das die erste Verfilmung, die tatsächlich diese Faszination für diese männlichen Fantasy-Book-Boyfriends irgendwie nahbar gemacht hat oder auf den Bildschirm gebracht hat, sag ich mal so. Also das, weil sowas gab's, finde ich, danach, also glaube ich, in dem Maße auch nicht mehr. Und irgendwie sind wir jetzt mit diesen Romantasy-Titeln wieder da. Ne? Also da sehe ich schon so eine...
Das sieht ja auch alles so aus, wenn die Book-Boyfriends auf die Bühne kommen. Also ja, absolut. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ja, das muss man raus.
Das, ja, genau, also das kam jetzt auch gerade erst als beim drüber sprechen, dass, glaube ich, Herr der Ringe so was ist, wo das zum ersten Mal, also aus meiner Sicht zumindest, so intensiv wurde für viele. Und ich weiß nicht, gibt es so Figuren, bei denen du irgendwie auch total irrational reagiert hast, also auf die du wütend warst oder wo du traurig warst oder so, als bestimmte Dinge passiert sind oder wo du so total mitgefühlt hast?
Ja, aber da war ich jünger. Das war Gideon de Villiers aus Rubinrot. Da habe ich zwischendurch echt gedacht, boah, der könnte sein. Wer will keinen Gideon haben? Und dann zwischendurch bin ich aber auch richtig wütend auf ihn geworden, wenn er irgendwelche Scheiße abgezogen hat. Ja, aber da war ich halt auch 14, 15 so. Also ich glaube, das ist auch so das Alter, wo man vielleicht eher anfällig in Anführungszeichen für solche Dinge ist, was nicht heißen soll, dass ich das nicht jetzt auch habe. Ich habe auch letztens, jetzt muss ich wieder überlegen, wie dieser Film heißt, mit Anne Hathaway, wo sie sich in einen jüngeren Rockstar verliebt.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß
auch. Zu mir, nur ein Tag.
Irgendwie so, glaube ich, ja.
Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diesen Film. Und da hatte ich das auch, dass ich gedacht habe, the idea of you. Ich habe es gerade gegoogelt, so heißt der. Mhm. Und da hatte ich das auch tatsächlich. Da waren die Figuren auch so relatable und trotzdem so unnahbar, dass ich dachte, ja, coole Beziehung, die beiden da führen. Und das war halt auch, da ging es ja auch wirklich nur darum, dass sie sich in ihn verliebt. Und das so sehr, sehr bildlich auch dargestellt war und auch im Buch sehr cool irgendwie zusammengefasst war. Und da hatte ich das auch wieder, dass ich so ein Gefühl hatte von, ach man, irgendwie ist er schon cute und irgendwie ist es schon schön. Und jetzt bin ich aber richtig sauer auf ihn, weil er hat auch voll die Kacke abgezogen mit dir. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe das, glaube ich, tendenziell eher in Filmen und ich glaube, das liegt daran, dass man halt die Figuren, diese Schönheitsideale, die sie verkörpern, da noch mehr so auf dem Präsentierteller hat. Also wenn ich ein Buch lese, dann kann ich mir überlegen, was in meiner Welt irgendwie schön ist. Und wenn ein Typ mit dunklen Haaren beschrieben wird und dunklen Augen, dann hat jeder ja ein anderes Bild vor Augen. So, bei manchen hat er lange Haare, bei manchen hat er kurze Haare. Und ich glaube, wenn ich Filme schaue, dann hast du halt so dieses zusätzliche Visuelle, wo du weißt, okay, das ist jetzt die Person und die sieht jetzt so aus und dann kannst du entscheiden, ob du dich in sie verliebst oder nicht. Und ganz oft sind es ja aber so diese Hollywood-Schönlinge oder generell sehr schöne Menschen, die gecastet werden für solche Rollen, für solche Filme. Und da habe ich das schon öfter, dass ich denke, ja, so ein Legolas, gut, ich meine, Legolas, über die Phase sind wir hinweg, aber so grundsätzlich, also solche Figuren, die haben schon was, die sind schon irgendwie schön, so. Also, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich da so noch dieses, ich bin generell ein relativ visueller Mensch, vielleicht brauche ich noch so diese visuelle Komponente, um das so final zu haben. Keine Ahnung. Wie ist es bei dir?
Schwer zu sagen, finde ich. Also, ich finde schon, also ich meine, du hast ja andererseits ja natürlich in den Büchern den Vorteil, finde ich. Also, es ist ja, aus meiner Sicht ist es ein Vorteil, dass du dir die Figuren vorstellen kannst, so wie du es möchtest. Und deswegen ist ja auch immer so interessant, wenn man Fanart sieht, wie die Leute sich die vorstellen. Und das ist ja teilweise ganz anders als das, was ich mir so vorstelle.
Und enttäuschend vor allem.
Ja, enttäuschend. Und wir hatten das ja neulich, glaube ich, auch schon mal, als es um diese ganzen KI-generierten Book-Boyfriends gab, die immer so durch TikTok geistern, dass die in meiner Welt halt jetzt auch oft so aussehen einfach, ne? Also in meinem Kopf sehen die einfach so aus. Und dass es tatsächlich auch, glaube ich, dann enttäuschend sein kann, wenn Serien jetzt, also bei diesen abertausenden New Adult und Verfilmungen, die es ja gibt, das kann, finde ich, also ich will nicht sagen, es kann nur enttäuschend sein, aber ich glaube, für viele wird es enttäuschend sein, weil sie sich die Figuren eben anders vorgestellt haben. Ich glaube, es ist eine komplett andere Experience, wenn du was guckst, als wenn du was liest.
Ja.
Also ich glaube, den Eskapismus hast du in beidem und den Suchtfaktor hast du auch in beiden Medien. Aber es ist was komplett anderes, was man, finde ich, auch gar nicht so gut miteinander vergleichen kann. Und also wenn ich jetzt mal überlege, also die letzte Serie, wo ich so krass mitgefiebert hatte, war, glaube ich, tatsächlich Game of Thrones. Weil es da aber auch sehr, also ich finde immer sehr, sehr, ja, sehr spannend, so diese Figurenentwicklung und wenn ich da hinters Licht geführt werde oder was falsch einschätze oder krasse Cliffhanger dann eben wie kommen. Und finde ich, das ist ja so eine der Serien, der wenigen Serien gewesen. Ich glaube, davor gab es nur Lost, die ich nie geguckt habe, aber wo es dann ja auch diese ganzen Fan-Theorien gab und so, ne? Und also da bin
also
ich ja dann immer.
Common Sense einfach.
Genau, also da bin ich irgendwie dann immer ziemlich drin. Und also das war die letzte Serie, bei der ich das hatte, war Game of Thrones, wo ich dann auch so Schockmomente einfach hatte. Wenn ich jetzt aufs Buch gehe, dann ist es für mich echt so diese Empyrean Series, einfach weil da auch, also das ist sehr ähnlich. Da ist so sehr viel an Dingen, die ich noch nicht verstehe und die Autorin so einstreut. Und wenn man es dann nochmal liest, dann werden einem halt so Dinge irgendwie klar oder anderen, die es lesen, die dann darüber sprechen. Und da hatte ich auch diese, also so krasse Emotionen einfach dabei. Also da war ich ja wirklich irgendwie 2 Monate in so einem Tief, nachdem ich das dritte Buch beendet hatte. Und kam da auch echt schwer raus und ich konnte kaum irgendwas lesen und ich konnte kaum irgendwie, kam da kaum raus aus dieser ganzen Theorienbildung, die es da dann gab, weil alles halt gelesen hatten und dann alles nochmal gelesen haben und alles auseinandergenommen. Und das ist ja genau das, was so, also es hat mir halt damals im Studium, im Literaturwissenschaftsstudium auch viel Spaß gemacht, irgendwie so Texte auseinanderzunehmen. Und das passiert, also passiert in dieser Series ja auch. Und da hatte ich auch wirklich so Momente, die mich geschockt hatten und die mich auch richtig traurig gemacht hatten. Also da war ich wirklich am Boden zerstört einfach. Und das habe ich bei der Masse, die ich lese, habe ich das vergleichsweise dann doch eher selten.
Und was würdest du sagen, was sind so die, wenn man jetzt also aus Marketing kommt, weiß ich nicht, so die USPs festlegen würde, die solche Bücher haben im Vergleich zu anderen? Also wo sind so die Marker, wo du sagst, da ist das Potenzial für mich sehr hoch? Ist es wirklich dieses, dass man so die Fan-Theorien darum entwickelt, die das dann irgendwie so
Ich glaube irgendwie schon, weil du halt, also weil das, was ja alle oder das, was ja bemängelt wird, auch im Genre, ist ja das Vorhersehbare. Und in dem Fall ist es halt nicht vorhersehbar. Also es ist nicht nur nicht vorhersehbar, sondern es ist wirklich so ein Rätselraten. Und ich glaube, das macht viel aus. Und dann glaube ich halt auch wie die Figuren so, oder also nochmal zurück zu diesem Rätselraten, ne? Dann Rebecca Yarros droppt dann irgendwelche Playlists oder sie sagt, das hier ist der Song, der Buch 4 beschreibt und das Internet rastet aus, ne? Weil sie halt die Texte auseinandernehmen von dem Song und dann überlegen, was könnte das bedeuten und welche Stimmung hat das Buch und so. Genau, und dann aber obendrauf halt die Figuren, die du, die dir irgendwie halt ans Herz wachsen, muss man schon irgendwie, in der Reihe bei mir ist es so, also das ist, dass du halt coole Dialoge hast zwischen denen, coole Figuren, dass du auch so alle möglichen Emotionen durchlebst von ich bin tot traurig und ich lache einfach die ganze Zeit, weil es so witzige Dialoge sind und so lustig ist. Und ich glaube, so diese Bandbreite, die da hinzukommt noch an
also, dass
Emotionen.
Dass du auch emotional abgeholt wirst einfach.
Aber auf so vielen Ebenen, ja. Also bei der Empyrean Series ist bei mir zum Beispiel gar nicht so sehr so, dass ich mich jetzt mit der Protagonistin so krass identifizieren kann. Also ich finde es richtig geil, dass sie halt jemand ist, der, klar, sie ist auch so eine starke Frauenfigur, aber sie hat ja eine Krankheit. Also Rebecca Yarros und ihre, ich weiß nicht, ob alle ihre Söhne, aber mehrere davon leiden ja unter dieser Danlos-Ehlers-Krankheit. Und dass diese, oder also ne, die Krankheit, die Violet in den Büchern hat, oder die Einschränkungen, die kann man darauf zurückführen. Also sie hat es da verarbeitet. Also dass sie zum Beispiel sich viel schneller ihre, also dass sie viel anfälliger ist für Knochenbrüche, für Sehnen- und Bänderrisse und für alles Mögliche. Also dass sie sich viel schneller verletzt zum Beispiel. Und dass sie aber trotzdem halt mit diesen Einschränkungen ja umgeht und sich nicht davon klein kriegen lässt. Und dann ist sie halt nicht in der Lage, auch weil sie relativ klein ist, zum Beispiel auf dem Drachen zu sitzen. Und dann bauen sie ihr halt eine Vorrichtung für den Sattel, dass sie überhaupt oben bleiben kann, weil sie es einfach nicht schafft. Sie hat auch die Muskeln nicht, die sie bräuchte zu dem Zeitpunkt, ne? Also so, das finde ich schon, das war was mir sehr gut einfach gefallen hat an der Serie oder was mir sehr gut daran gefällt. Aber es ist nicht so, dass ich mich super krass mit ihr als Person identifiziere. So, aber das sind halt eben andere Sachen, die mich da abholen.
Aber kann es sein, dass es wieder so, ich will jetzt nicht sagen vermeintliche Makel, weil das sind ja keine Makel, aber so vermeintliche Schwächen sind, wo man dann irgendwie auch das Gefühl hat, man leidet mit den Figuren mit oder man fühlt eher mit ihnen mit, weil ich meine, so, ne, du kriegst ja irgendwie auch eher so diese Mitleidsschiene, wenn du weißt, oh Gott, sie passt jetzt nicht auf ihren Drachen rauf und er baut ihr jetzt extra eine Vorrichtung, damit sie da drauf passt. Sind das vielleicht so die Dinge, die es dann unterscheidet zwischen so Figuren, die so ein bisschen glatt sind und die so ein bisschen irgendwie à la Christian Grey dahinkommen, wobei der auch seine Makel hat im Laufe des Buches, aber so, sind das vielleicht auch so die Faktoren, die es dann irgendwie machen, wo man dann so diese Beziehung entwickelt, weil man eben merkt, okay, die Figur ist jetzt nicht so Thor-like, einfach nur krass groß und sieht aus wie so ein Bodybuilder und ist irgendwie nass geschwitzt, keine Ahnung, sondern die hat halt auch noch irgendwie so einen persönlichen Struggles oder Sache, mit der sie kämpft, die sie irgendwie anders macht als andere Figuren?
Vielleicht schon. Also ich fand es halt irgendwie smart, dass sie jetzt nicht, weil oft ist es in der Romantasy so, dass die Heldinnen dann irgendwie, die waren dann, die wurden unterdrückt. Also Frauen, die unterdrückt wurden, die vielleicht auch misshandelt wurden und sich da freikämpfen oder die irgendwie finanziell sehr schlecht dastanden, ne? Also aus der Armut kommen oder sowas. Und das ist bei ihr ja gar nicht so, bei Violet. Sie kommt ja aus einer, also ihre Mutter ist ja Generälin. Sie ist eine, also Geldprobleme hatten die sicher nie, sage ich jetzt mal so. Schon, also es ist immer dieser Außen, also der, es ist wieder der Außenseiter-Charakter irgendwie natürlich. Das ist immer so, aber ich fand es ganz smart und irgendwie moderner, über diese Krankheit zu gehen, als jetzt zum 100. Mal zu lesen, ne, dass sie dass ein anderer Grund dafür oder ein bekannter oder sehr bekannter oder oftmals verwendeter Grund der Auslöser dafür ist, dass sie eine Außenseiterin ist, sagen wir es mal so.
Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Also ging mir auch tatsächlich ähnlich und wie gesagt, ich finde Fourth Wing auch eine echt tolle Serie und ich überlege auch, ob ich sie danach das Reich der Sieben Höfe nochmal rereaden sollte. Aber im besten Fall erst, wenn Band 4 vielleicht announced ist, weil dann könnte ich Onyx Storm wenigstens lesen. So ist ja nicht so, dass ich nicht auch gehypt wäre, ne? Also nicht falsch verstehen, ich mag die Serie schon.
Ich weiß, dass...
aber ich will mich halt selber schützen, glaube ich. Vielleicht habe ich einfach gelernt.
Kann ich total verstehen. Also ich bin ja, wie gesagt, da offenen Auges reingelaufen. Und genau, deswegen ist aber auch, also bin ich jetzt auch, glaube ich, so zwiegespalten wegen dieses Buches, das angekündigt hatte. Weil es auf den ersten Blick erstmal so scheint, weiß ich nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, man will das ein bisschen ausschlachten gerade, was ich echt schade finde, den Hype um die Serie. Wenn sie halt es jetzt, sie hat ja gesagt, die Autorin hat ja gesagt, das ist jetzt ein Geschenk an die Leserschaft und das finde ich auch cool. Ne? Aber ich finde halt, wie gesagt, knapp 200 Seiten für 28 €, finde ich halt schon, also da komme ich mir ein bisschen verarscht vor irgendwie, ohne zu wissen, was es ist. Voll. Und ich glaube, deswegen habe ich es auch nicht vorbestellt, weil ich einfach, das ist mir ein bisschen too much, jetzt ohne zu wissen, so grob zumindest, um was es gehen soll. Also mal gucken.
Das ist so schade, weil die Autorin kann ja nichts dafür, dass es so ist. Also das hat sie sich ja nicht ausgedacht, dass es jetzt so verlagspolitisch wieder irgendwie ausgeschlachtet wird wahrscheinlich. So sie sieht das wahrscheinlich wirklich als Geschenk an ihre LeserInnen, aber der Verlag macht halt daraus, naja, keine Ahnung, Fourth Wing läuft mega, lass mal 28 € für so ein Buch verlangen.
Ja, sie hat, also ich, wenn ich das so aus ihrem Instagram-Post richtig rausgelesen habe, dann hat sie auch das so ähnlich formuliert, so von wegen, dass sie selber dann auf, also sie hat dann, sie war selber überrascht, als sie dann die Ankündigung bei Amazon gesehen hat für das Buch. Und es ist ja bei Amazon auf Platz 1 gegangen, sofort, ohne dass man eben wusste, worum es geht, ohne dass man ein Cover gesehen hat oder ähnliches. Und klar, also kann ich verstehen, dass der Verlag da so viel wie möglich rausholen will. Andererseits fühle ich mich als Fan halt irgendwie so ein bisschen verarscht. So ist schon so.
Ja, und weil du es ja eh supporten würdest. Also du würdest ja eh alles kaufen. Das ist halt schade, aber das ist ja auch bei Taylor Swift oder so, dass sie am Ende, wenn sie eine EP rausbringt, macht sie davon 23 Versionen und drückt die auf 23 Schallplatten. Und es gibt halt Leute, die 23 Schallplatten a 20 € kaufen. Mit einem Song drauf oder zwei. Und das ist halt irgendwie einerseits verständlich aus Marketing-Sicht, andererseits auch ein bisschen schade, dass es so ist, weil man halt immer das Gefühl bekommt, auch als Fan, du willst es ja alles haben und du willst es auch alles supporten und du willst es irgendwie auch alles bei dir so haben, weil du es alles cool findest, aber wer stellt sich dann bitte 23 Schallplatten hin? So, das ist ja so ein bisschen auch wie mit den Neuauflagen von Büchern, wer stellt sich dann bitte die Reihe, die er schon gekauft hat, jetzt nochmal neu hin? So, ich bin auch noch am Überlegen, ich habe ja das Reich der Sieben Höfe bisher nur als E-Book. Welche Reihe hole ich mir denn jetzt? Ich finde die alte tatsächlich ziemlich schön. Wahrscheinlich wird sie aber nicht fortgesetzt werden. So, jetzt gibt es eine neue Reihe. Finde ich auch schön. Aber wird sie wirklich bis zum Ende fortgesetzt? Wissen wir, was das Ende ist? Wann gibt es das Ende? Oder beschließt der Verlag unterwegs wieder noch 5 neue Auflagen zu machen? Und das ist so schade irgendwie, weil ich gehe auch davon aus, wenn jetzt der 4. Fourth Wing rauskommen wird, dass sie dann nochmal mit einer Neuauflage um die Ecke kommen werden. Und wer weiß, wie schön die dann ist.
Ja, wobei da ist ja so, also bei der Imperian Series ist ja echt so, also ich weiß nicht, ob du dir mal angeguckt hast,
sie müssen
wie es aussieht.
Durchziehen. Ja.
Ja, wenn die Cover untereinander liegen,
ja,
dann hast du ja diesen,
durchziehen.
Den Farbverlauf, also da müssen sie schon weitermachen. Aber DTV hat ja angekündigt, dass es eine komplette Neuauflage von Akutar geben wird jetzt und zu der dann auch die beiden neuen Bände passen. Wenn ich mir dann aber die Neuauflage von Throne of Glass angucke, bin ich jetzt schon underwhelmed. Also, weil da wurde ja so viel verschenkt, dass ich mich frage, wird das besser? Also,
ich finde, Sarah J. Maas sieht in Deutschland auch einfach nicht geil aus. Also nee. Ich finde, die allerersten Reich der Sieben Höfe-Bände, die hatten damals, das war ja schon sehr special eigentlich, die hatten so einen Schutzumschlag und der war so ja. transparent ja. mit so mhm. einzelnen Bildern drauf und darunter war noch so ein anderes Cover. Das war schon cool. Die fand ich schön. Aber
die gibt es ja auch kaum noch, ne? Also ich habe die
gibt's kaum noch. Nee, die kriegst du nur noch gebraucht irgendwo bei Rebuy oder so. Da habe ich letztens auch mal geschaut. Und dann ist aber das Ding, die werden ja nicht fortgesetzt. Dann habe ich am Ende hier eine Reihe in 3, 4 verschiedenen Ausgaben. Was soll das? Also das finde ich auch mhm. wirklich schade. Und da würde ich mir auch manchmal von den Verlagen wünschen, dass sie zumindest einmal ein Ding durchziehen. Und dann können wir aber gerne über eine Neuauflage reden. Von mir aus, macht das. Aber dass ihr einmal irgendwie was durchzieht und ja, wie du sagst, bei Fourth Wing müssen sie jetzt ja zumindest irgendwie liefern, so was die Cover betrifft. Aber ich denke schon, dass es da irgendwie auch nochmal eine Neuausgabe oder sowas geben würde.
Ja, bestimmt.
Ich meine, sie haben jetzt auch von Elke Meist eine Neuausgabe gemacht, wo ich im Nachhinein auch denke, finde ich fast schöner als die jetzige Ausgabe. Mhm. Ich sag's, wie es ist.
Ja.
Habe ich jetzt aber schon gekauft für 35 Euro und meine Niere.
Ja.
Also werde ich jetzt den Teufel tun, mir nochmal eine Neuausgabe von Elke Meist zu kaufen. So. Mhm. Also das, ja, naja, das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich irgendwie. Deshalb, falls ihr einen Tipp habt, welche Throne of Glass, nee, nicht Throne of Glass, Reich der Sieben Höfe, Akutar-Reihe ich mir holen soll, bitte sagt es mir.
Ja,
also,
ja, ich habe also ich hab
auf die... Deutsch haben. Die Englischen sehen ja. schöner aus, ich weiß es auch, aber ich hätte es schon gerne auf Deutsch auch hier stehen.
Ja, ich habe ja die Taschenbücher mir dann... einfach gekauft, weil, wie gesagt, diese ganz frühen, die gab es nicht mehr. Und das waren ja auch nur die ersten 3 Bände, meine ich, die es da gab.
Ja.
Da gab es so einen Schuber genau. damals, ne?
Ja, ja.
Ja, genau. Den gab es dann irgendwie, weiß ich nicht, für mehrere 100 € auf eBay Kleinanzeigen. Habe ich dann auch gelassen. Aber ja, ich finde jetzt die Taschenbuchausgabe in Ordnung. Ich finde sie jetzt nicht besonders, also für das, was die Serie für mich ist, ist es enttäuschend einfach, was da bei mir im Regal steht, muss man ganz klar sagen.
Deshalb, ich habe die auch letztens im Thalia gesehen und kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, irgendwie, da muss doch noch mehr gehen, Leute. Also da wäre ich bereit, auch mal so eine, keine Ahnung, Schmuckschuber-Ausgabe mit Goldumrandung und irgendwelchen Veredelungen und Farbschnitt zu kaufen. Also bitte, ist es DTV? Wer
ja,
auch immer,
ja.
bitte.
DTV.
Macht einem kleinen Mädchen eine Freude zur Frankfurter Buchmesse. Dankeschön.
Ja, also ich bin genau gespannt, aber ich finde, das ist ja auch was, also um nochmal jetzt den Bogen zu kriegen zu unserer Diskussion. Also diese Bücher, die machen ja schon natürlich was mit uns und die sind emotional wichtig für uns. Und deswegen ist es uns auch wichtig, wie die im Regal aussehen. Also ich glaube, auch da kann man, vielleicht kann man das so nochmal erklären, dass es einfach... ja, dass deswegen auch Geld dafür ausgegeben wird, dass Geld investiert wird, weil man diese schönen Ausgaben haben möchte von Geschichten, die wichtig sind für einen selber. Und jetzt eben nicht reine Oberflächlichkeit, sondern da steckt natürlich was dahinter. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle auf einmal denken, geil, ich habe so viel Geld, ich will, dass es schön aussieht. Und ich, also ich mein, man kennt es ja irgendwie so aus Geschichten, gerade so aus Berlin irgendwie, man ist auf so einer Party eingeladen in irgendeiner Wohnung und dann stehen da halt irgendwie, weiß ich nicht, so, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen ernstzunehmende Literatur, dann weißt du, so mit Goldschnitt und in so und dann gibt es da so die Urban Legend, dass es dann einfach nur leere Buchhüllen auch mal waren, dass da
ja.
gar nichts drin ist. Ne? So, also so ist es ja tatsächlich nicht, also es geht ja nicht, also klar geht es darum, dass es schön aussieht, aber es soll schön aussehen, weil wir damit emotional was verbinden und uns das einfach wichtig ist. Und jeder, der in, weiß ich nicht, in mein Zimmer kommt und sieht, welche Ausgaben hier stehen, kann, glaube ich, auch ungefähr dann einschätzen, wenn er was davon gelesen hat, was ich gerne lese, was mir wichtig ist in Büchern. Ne? Also es ist, finde ich, auch so ein Code für Leute, die das auch lesen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja also, ne, wie du sagst, so wenn du so einen Typen kennenlernst und dann gehst du mit dem nach Hause und der hat so irgendwie, weiß ich nicht, die Ernest Hemingway Gesamtausgabe da stehen oder irgendwie sowas, hat er überhaupt viele Bücher geschrieben, egal, dann bist du natürlich irgendwie schon impressed und gleichzeitig sagst du ja auch, es ist einfach wie so ein Code, ne, also du weißt, oder ich weiß, wenn ich zu dir zu Besuch komme, was ist dir wichtig, was sind auch vielleicht Figuren oder Themen, die dich inspirieren? Was sind Themen, die du gerne liest? Was sind irgendwie auch Gefühle, die du gefühlt hast, wenn du das gelesen hast?
Mhm.
Und ja, das ist, glaube ich, schon wie so ein internationaler Code, auch einfach so ein bisschen wie, ja, auch wenn du irgendwie eine Musik hörst, ne? Also alle Leute, die Taylor Swift hören, die sind ja auch so, wenn du auf den Taylor Swift-Konzerten unterwegs warst oder davon gelesen und gehört hast, was das für ein Gefühl war. Ich glaube, das kommt da schon sehr nah auch dran, so dieses, sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist, so ein bisschen.
Ja, und ich glaube, dass auch kein Zufall ist, dass es deswegen Playlists zu diesen Büchern gibt. Ne, ja. Weil einfach Musik auch emotional extrem natürlich trägt. Und es einfach so ein, es sind Bücher sind heute halt einfach ein Gesamterlebnis. Es geht nicht nur darum, nicht nur um den Text, sondern es geht um die Aufmachung, es geht um die Playlist, es geht um die Fanart. Alles drumherum macht das Buch zu einem Erlebnis und wir wollen ja das, ne, also wir wollen ja was erleben in den Büchern und wir wollen, dass das mehr ist als sag ich jetzt mal, ja, schnöder Text, der da langweilig im Regal steht.
Aber jetzt, also Talking About Emotions, ist das vielleicht der Grund, warum diese Bücher immer wieder so unterschätzt werden auch? Weil es eben um Emotionen geht und weil es darum geht, dass wir Dinge fühlen wollen, wenn wir sie lesen? Weil ich sag's dir ehrlich, also ich habe jetzt hier keinen Kommissar irgendwie über meinem Bett hängen und habe jetzt auch keine Farbschnitt-Gesamtausgabe von irgendwie den Lars Kepler-Büchern oder so hier stehen, weil ich den Kommissar so toll finde. Das passiert halt nicht. Gleichzeitig habe ich natürlich was gefühlt, wenn ich die Bücher gelesen habe.
Ja, aber ich glaube schon, dass es so ist. Also ich glaube, dass das der Bogen eigentlich ist dazu. Ne? Also dass es halt ein emotionales Gesamterlebnis ist für uns. Ich glaube, viele, die das Genre nicht verstehen, haben auch das nicht verstanden, aber eigentlich ist es ja die Essenz des Ganzen. Und ja, deswegen ist auch diese Community so eine eingeschworene, denke ich, weil man das untereinander versteht und man braucht es sich nicht erklären. Das ist für uns ganz klar und, sage ich jetzt mal, Außenstehende, denen ist es einfach nicht so sehr bewusst und das ist auch in Ordnung irgendwie, ne? Also ja, es ist halt eine Bubble einfach.
Liegt es vielleicht auch daran, dass es das nur für Frauen gibt? Also, dass Männer jetzt keine, also in der Literatur zumindest, keine Anknüpfungspunkte haben, wo sie sagen, da sind wir jetzt mal emotional so invested, dass wir das irgendwie nachvollziehen können, warum Frauen das vielleicht so haben?
Ich glaube, also dass Männer es in der Fantasy schon irgendwie auch ein Stück weit sind. Also das glaube ich schon einfach, weil die Welten es einem einfach machen und die Figuren da drin. Ich glaube halt, dass der Romantasy-Part da vielleicht dem einen oder anderen zu viel ist. Und ne, also es gibt ja auch immer diese goldene Regel, explizite Szenen ja, wenn sie irgendwas für die Handlung tun. Und man hat es ja schon ab und zu mal, dass ich das Gefühl habe, also wenn die Szene jetzt nicht drin wäre, wäre auch okay, ne? Bringt die Handlung jetzt nicht voran. Und das ist dann too much ist. Und ich bin auch jemand, wenn mir das gerade ein bisschen viel ist, dass ich solche Szenen dann teilweise auch ein bisschen überblättere, ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl habe, das bringt es nicht voran. Ja. Nee, also weil manchmal ist es mir too much. Also gerade in der Romantasy, weil es ja auch so. Also bei der Reihe, die ich gerade lese, da hast du halt irgendwie, hast du das, also gibt es halt relativ häufig solche Szenen, ne? Und ja, weiß ich nicht.
We love it.
Ja, aber manchmal will ich einfach wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und ich will nicht wissen, welche Verrenkungen die da jetzt irgendwie in der Kutsche machen. So, das habe ich dann schon, dreimal gelesen und wenn ich das vierte Mal dann überfliege ich es so, damit ich nichts verpasse und weiter geht's. Ich will wissen, was die Geschichte macht. So, also, ja.
Ich liebe, wie unterschiedlich wir diese Bücher lesen. Also, mein gegenwärtiges Ich ist total bei dir. Natürlich, wenn wir diese Szene überspringen, natürlich sind die voll unnötig.
aber nicht alle. Aber
von vor zwei Wochen findet super, dass es diese Szene in den Büchern gibt, um ehrlich zu sein.
Ja, ist ja auch gut. Ich sag nur, also ich finde, in der Romantasy ist es halt, glaube ich, also da lese ich ja mehr als du. Und da ist es halt schon so, dass du das, also das ist auch, ne, wenn man jetzt darüber redet, wann man die Augen verdreht, also dann verdrehe ich auch an solchen Stellen mal die Augen, weil ich mir denke, also es gibt ja diese lustigen TikToks zu, ich glaube, Onyx Storm, wo es darum geht, ne, dass Leute versuchen, diese expliziten Szenen nachzustellen. Also, dass sie gucken, ob sie sich so verbiegen können oder vom Tisch dann auf den Boden und weiß ja also, ob das überhaupt, klar, du kannst es ja immer so dann begründen, dass die Typen irgendwie alle übersinnliche Kräfte haben und die Heldinnen dann irgendwann auch, aber...
Übersinnliche Kräfte oder übersinnliche Körperteile? Egal.
Beides. Beides. Aber dass sie, genau, also dass sie das dann nachgestellt haben, was ich sehr lustig fand und was ja auch zeigt, dass das Genre unterschiedlich gelesen wird und dass man es auch mit Humor nehmen kann. Ne? Also, dass es jetzt auch nicht darum geht, dass wir selber da auch über Sachen lachen können, was ja auch wichtig ist.
Voll, voll.
So, und ja, aber ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, dass, glaube ich, dass man auch zu, also nicht nur, dass nicht nur Leute, die es lesen, Unterschiedliches daraus ziehen, sondern auch, dass man selber so Phasen hat, wo man Unterschiedliches draus zieht. Ne? Also wenn ich ein Buch lese jetzt, dann überspringe ich vielleicht die Seiten und in 2 Wochen geht's mir vielleicht, bin ich anders drauf, gefühlsmäßig, dann lese ich halt, keine Ahnung, vielleicht lese ich es 3-mal, ne?
Weiß ich nicht. Es sind die Zyklusphasen.
Vielleicht sind es die Zyklusphasen, ja. Aber also das finde ich schon irgendwie spannend, dass man selber ja Bücher auch, finde ich, selber auch unterschiedlich liest. Aber dass auch Menschen unterschiedlich, ja, Bücher unterschiedlich lesen und unterschiedliche Dinge draus ziehen.
Ich muss auch sagen, wenn ich so richtig in den Figuren drin, das klingt jetzt in dem Zusammenhang falsch, also wenn mir die Figuren richtig gut gefallen, so, dann kann ich diese expliziten Szenen auch durchaus besser überspringen, als wenn ich das Gefühl habe, ach komm, das führt dir doch eh zu nichts. So, weißt du, also jetzt auch gerade bei Lilly Lucas, wenn ich das jetzt so lese, oder auch jetzt bei Kira Groh, oder auch bei Nakim Leopold im Übrigen, da hat die Beziehung mir so viel gegeben, dass ich nicht das Gefühl hatte, wir brauchen das jetzt.
Ja,
so, und
genau.
Vielleicht ist es auch das, dass ich da manchmal so unterbewusst denke, ach Leute, es führt hier doch zu alles nichts, dann lass uns doch einfach mal kurz ins Bett gehen. Mhm. So, voll die toxisch-männliche Perspektive eigentlich. egal. Ja.
Ja, genau. Aber ich, also deswegen fand ich das vorher so spannend, dass du, oder ich konnte es eigentlich kaum glauben, dass du gesagt hast, du bist in deiner Cozy Era.
Ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber ich finde so Dorfgeschichten gerade ganz cool.
Ja, ich finde ja so, also das mag ich ja an Lilly Lucas auch eigentlich so gerne oder deswegen stört mich das ja überhaupt nicht, dass da keine oder kaum explizite Szenen drin sind, weil die Bücher für mich einfach, da ziehe ich mir was anderes draus, ne? Da gibt es so dieses geile Setting und die Atmosphäre und die Dynamik zwischen denen und das ist einfach lustig und tragisch und das reicht dann. Also dann haben die halt mal kurz irgendwie... Hast du ja mal eine Seite, wo es dann mehr zur Sache geht und dann denke ich mir aber, ja, also brauche ich nicht mehr jetzt irgendwie, ne? Also es würde vielleicht auch nicht passen, würde auch vielleicht den Vibe dann kaputt machen, keine Ahnung, inwiefern es dann so gut dann alles auch noch zusammengehen würde, ne?
Ich würde ja mal vorschlagen, du liest The Ice Caramel Coffee Agreement und dann reden wir nochmal darüber, warum ich jetzt von Spicy Szenen weg bin, weil, Spoiler Alert, vielleicht habe ich bei der letzten Sexszene von Kira Groh ein bisschen geweint und das war ein bisschen schön. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich jetzt bitte lesen, immer. Und das ist jetzt der Anspruch an meine Spicy-Szene. Also vielleicht bin ich jetzt auch einfach ein bisschen verwöhnt. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht will ich nicht mehr so toxisch-männliches Schwanzgehabe da lesen, sondern vielleicht will ich einfach sowas lesen. Könnte schon sein.
Ja, ja, und aber das meine ich halt auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann so ist, dass du mal das eine, mal das andere lesen willst. Einfach weil,
unbedingt.
Ob es jetzt die Zyklusphase ist oder was anderes, ne? Die Tagesstimmung. Ja, das gut. Also ich glaube, ich gucke es mir schon die ganze Zeit an. Es steht ja hier direkt über mir.
Du.
Ja.
Ich will in 2 Wochen mit dir darüber reden.
Okay.
Nächste Woche kommt bestimmt wieder eine Gastfolge, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung, vielleicht reden wir auch nächste Woche schon drüber. Aber ja, also wenn ihr das jetzt hier hört, bitte schreibt doch Caro mal, dass sie das jetzt lesen möge.
Ja, ich.
Es ist an der Zeit.
Okay.
Die Buchmesse ist mittlerweile jetzt schon wieder einen Monat her, ne?
Ja, also genau. Also.
So langsam kann es ja mal losgehen, Caro.
Okay.
Ich lese dafür vielleicht den neuen Katinka-Engel demnächst.
Okay, gut. Alles klar, also dann würde ich sagen, weiß ich nicht, vielleicht rappen wir so langsam ab. Wir wollten eigentlich ja noch eine Sache erzählen, was wir gemacht haben, die wir erzählen dürfen. Die ihr, glaube ich, auch mitbekommen habt. Und zwar haben wir fürs BookBash gemeinsam mit der Melissa das Programm festgezurrt.
Yes.
Das heißt, wir haben uns in einem Raum eingeschlossen, hatten ganz viele Karteikärtchen mit Autorinnen, also es sind fast nur Autorinnen, Namen und haben die dann auf den verschiedenen Bühnen hin und her geschoben. Und da werdet ihr auf jeden Fall auch bald die ersten Teaser von uns zu lesen bekommen. Ihr könnt euch aber wirklich.
Das Programm ist ja schon draußen, glaube ich, ne?
Das ist, also die, ja, genau.
Das
also die,
ist schon da.
Genau, aber ihr wisst, wo? Genau, ihr wisst noch nicht, wer wann, wie, wo, auf welcher Bühne ist. Das haben wir eben jetzt gemeinsam festgelegt. Das hat auch wirklich Spaß gemacht und wir dürfen jetzt jede Menge Bücher lesen und dann, wie gesagt, kleine Teaser dazu schreiben. Und genau, also da könnt ihr euch wirklich auf einiges gefasst machen. Ich weiß nicht, wie viel wir hier auch überhaupt sagen dürfen, aber also es wird nicht nur geile Lesungen geben, sondern es wird ein richtiges Festival-Feeling geben. Es wird zwischen den Lesungen was passieren und ich war lustigerweise vor ein paar Tagen aus Versehen sind wir durch Jüterbog gefahren, wo das Festival ja stattfindet.
Ach, guck.
Also ich konnte mich so ein bisschen schon mal umgucken und genau, also wir werden, kann ich mir vorstellen, ihr werdet dort von uns auch nochmal hören dann, wenn ihr nicht dabei sein könnt.
Also so ein paar Geschichten sind schon geplant, auch in Sachen Podcast und Sachen Reportage. Ich glaube, da wird es einiges Cooles von uns geben in der Zeit. Ich sehe uns da schon morgens um 2 oder so irgendwelche Videoschnittgeschichten veranstalten. Mm. Also mich und du schreibst Texte oder so.
Ciao.
Du da schläfst. Naja, mal gucken. Genau.
Gucken wir mal. Ja.
Das wird cool. Ich habe richtig Bock aufs Festival. Ich muss sagen, ich bin auch irgendwie in so einer Festival-Stimmung gerade schon wieder. Jetzt, wo die Sonne rauskommt, wo man irgendwie so Lust hat auf so Dinge. Vielleicht gehe ich vorher schon mal auf ein Festival, um mich einzustimmen. Ja, genau.
Aber es wird gut.
In diesem
es wird
Sinne.
Gut.
Es wird hervorragend.
Genau.
Ich habe richtig Bock.
Würde ich aber sagen, wir hören uns dann entweder nächste oder übernächste Woche. Gucken wir mal. Bis dahin freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Freuen uns, wenn ihr teilt, liked, folgt und so weiter, uns schreibt. Und würde sagen, wir sagen an der Stelle jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.